Dieser Podcast wird präsentiert von X-Bionic, offizieller Ausrüster von Swiss-Ski und Sportteig-Hersteller für Wintersport, Trailrunning und Cycling.
NZZ Akzent. Vor etwa 3 Wochen, da kommt es in Südkorea zu einem wichtigen Treffen. Ciao. Die Szene spielt sich am Rande des APEC-Gipfels ab, dem wichtigsten Wirtschaftsgipfel der asiatischen und pazifischen Länder. Japans neue Premierministerin Sanae Takaichi, die erste Frau überhaupt in diesem Amt, läuft auf Xi Jinping zu, den mächtigsten Mann Chinas. Sie tut das sehr zügig und proaktiv. Sie streckt ihm die Hand aus, er nickt und ergreift sie, aber fast so, als wäre es ihm ein bisschen unangenehm. Und dann drehen sich die beiden zu den Kameras und Takaichi lächelt etwas gezwungen, Xi lächelt überhaupt nicht. Die beiden sehen jetzt nicht so super glücklich aus in diesem Video. Welchen Eindruck hast du denn davon, Katrin?
Ja, ich hatte einen ziemlich ähnlichen Eindruck wie du, Alice. Also ich finde, das wirkt alles sehr gezwungen, bemüht und so, als ob die beiden das eigentlich einfach so schnell wie möglich hinter sich bringen wollten. Es ist eigentlich ein positives Signal, dass sie den Dialog suchten miteinander dort am Rande des APEC-Gipfels. Aber man merkt dann schon, dass überhaupt keine Wärme oder so aufkam, sondern die wussten wohl, dass es kompliziert bleiben würde. Und diese Vorahnung, die sollte sich dann auch bewahrheiten. Und zwar nur 2 Wochen später kommt es zu einer recht krassen Eskalation zwischen Japan und China.
China und Japan streiten sich auf höchster Ebene. Wieder einmal, muss man sagen. Asienredaktorin Katrin Büchenbacher erklärt uns die komplizierte Beziehung dieser beiden Länder. Ich bin Alice Grosjean. Katrin, du hast gesagt, eine krasse Eskalation. Was ist denn genau passiert?
Es begann alles Anfang November. Da hatte das japanische Parlament eine Haushaltssitzung. Es ging ums Budget. Und dann wurde eine Frage gerichtet an die Ministerpräsidentin Takaichi, und zwar unter welchen Umständen die japanischen Selbstverteidigungskräfte tätig werden könnten.
Also das Militär.
Ja, das ist ein Militär, aber das wird in Japan nicht so genannt, sondern es heißt explizit Selbstverteidigungskräfte. Und zwar dürfen die nur unter bestimmten Auflagen eigentlich rechtlich wirklich militärisch aktiv werden. Mhm. Das ist eine Folge des Zweiten Weltkriegs, wo ja Japan auf Seiten von Nazi-Deutschland gekämpft hat. Und danach wurde eigentlich geregelt, dass die Armee nur bei direktem Angriff militärisch sich verteidigen darf oder gemeinsam mit Verbündeten. Und das nur in Situationen, die existenzbedrohend sind für Japan.
Und was hat sie darauf geantwortet?
Ja, Takaichi sagt hier, dass zum Beispiel ein militärischer Konflikt um Taiwan, also insbesondere wenn Kriegsschiffe zum Einsatz kämen, dass das eine solche existenzbedrohende Situation darstellen würde. Und was sie damit sagt, ganz faktisch, ist, dass Japan eingreifen würde, falls China Taiwan angreifen würde oder blockieren würde mit Kriegsschiffen. Mhm. Es ist nicht ganz klar, ob sie damit meint, dass Japan unabhängig sich zur Wehr setzen würde gegen einen chinesischen Angriff Taiwans oder nur, falls die USA auch Taiwan verteidigen würden. Aber auf jeden Fall war das eine ziemlich eindeutige Aussage.
Verstehe. Und das hat China dann als direkte Provokation aufgefasst.
Ja, also man muss sagen, implizit war das eigentlich schon, ist das eigentlich klar strategisch, oder, dass Japan auf Seite der USA, also ja, Allianzpartner, Taiwan zu Hilfe kommen würde. Aber ja, es ist natürlich auch eine Art strategische Ambiguität, die Japan offen gelassen hat, ob sie es jetzt wirklich tun würden oder nicht. Sie haben es deswegen auch nie so explizit und noch nie im Parlament gesagt. Und China hat das ja eigentlich so aufgefasst, dass das fast eigentlich eine Kriegsdrohung wäre.
Dass das zum ersten Mal wirklich so deutlich ausgesprochen wurde im Parlament, das war so ein bisschen die neue Eskalationsstufe, worauf sie dann reagiert haben.
Ja, und die Reaktion war zuerst eher informell. Und zwar hat sich der chinesische Generalkonsul in Osaka auf Twitter geäußert, also auf X. Er hat dort geschrieben, auf Japanisch und dann übersetzt, dass ihm nichts anderes übrig bliebe, als diesen schmutzigen Hals abzuschneiden, der sich eingemischt hat.
Okay, krass. Also wirklich sehr informell und ich würde sagen, ziemlich unter der Gürtellinie.
Ja, und Japan hat das so aufgefasst, wie es wahrscheinlich auch gemeint war, und zwar als Gewalt oder sogar Morddrohung an Takaichi. Japan hat dann auch gefordert, dass der Generalkonsul diese Botschaft löscht und zurücknimmt. Das hat er dann auch getan. Und dann kam aber auch die offizielle Reaktion von China, also von der Regierungsseite. Und das war eine Kaskade, das hat sich jetzt hochgeschaukelt in den letzten Tagen. Also China hat den japanischen Botschafter einbestellt, gefordert, dass Takaichi umgehend diese Aussage zurücknimmt. Dann waren die Propaganda, die Zeitungen und das Fernsehen war voll von Aussagen, wie dass Japan jetzt wieder zu dieser militaristischen Vergangenheit zurückgefunden habe. Und es nimmt solche Züge an, dass es einen Tourismuswarnung gibt, dass Chinesen nicht mehr nach Japan fahren sollen.
Also es gibt viele chinesische Touristen, die nach Japan in die Ferien fahren.
Und ja, die Chinesen im Allgemeinen sind sehr fasziniert von Japan. Also viele lernen Japanisch. Es ist eine sehr beliebte Reisedestination. Die Kultur ist auch sehr beliebt in China. Mhm. Aber diese wirtschaftliche Drohung ging dann noch einen Schritt weiter. Also China hat dann noch den Import verboten von Meeresfrüchten aus Japan.
Also Eskalation auf diversen Ebenen. Alles in allem ziemlich schnell, nur 2 Wochen, nachdem sich die beiden Regierungschefs ja noch die Hände geschüttelt hatten. Dass China jetzt aber so extrem, irgendwie auch so empfindlich reagiert auf so eine Aussage. Woher kommt das denn?
Ja, das kommt nicht von ungefähr. Also in China ist die Vergangenheit von Japan, also die imperialistische Vergangenheit, noch sehr präsent. Und Takaichi wird als Vertreterin gesehen von denen, die diese Vergangenheit eigentlich hochhalten oder leugnen wollen. Japan hat im Zweiten Weltkrieg und davor schon ist in China einmarschiert, also 1931 in der Mandschurei, und hat dort einen Marionettenstaat errichtet. Die Chinesen wurden zur Zwangsarbeit gezwungen, die chinesischen Unternehmer enteignet, und maßgeblich beteiligt an diesen Gräueltaten dort in der Mandschurei war Kishi Nobusuke.
Wer ist das?
Der wurde später sogar Ministerpräsident in Japan dann. Aber damals war er noch ein hochrangiger Vertreter der japanischen Regierung und war dort Wirtschaftsplaner.
Also er war mitverantwortlich auch für diese Gräueltaten, die da passiert sind
in China. Auch für diese Kriegsverbrechen. Und er wurde deswegen auch inhaftiert, also war 3 Jahre im Gefängnis, kam dann aber frei und hat dann eine politische Karriere gemacht, wurde nie angeklagt.
Und wurde Premierminister sogar.
Genau, ja. Und das, also dieser Mann, Kishi Nobusuke, ist der Großvater von Shinzo Abe. Das ist einer der großen Mitbegründer der LDP, also der Partei, die in Japan schon seit Jahrzehnten an der Macht ist und dominiert.
Und zu der auch die jetzige Ministerpräsidentin gehört.
Genau, also sie gilt als Protégé von Shinzo Abe, sie wird ganz klar seinem Lager zugerechnet. Und dieses Umfeld, der rechte Flügel der LDP, ist für China problematisch, weil die wollen eigentlich auch, dass diese Vergangenheit von Japan, diese imperialistische Vergangenheit, all die Kriegsverbrechen, die sie durchgeführt haben, dass das eigentlich vergessen wird und umgekehrt wird sogar.
Also, sie leugnen ein bisschen die Vergangenheit.
Ja.
Ist das eine Mehrheitsmeinung in Japan oder ist das wirklich nur so der rechte Flügel der Partei?
Ja, es ist jetzt nicht so, dass alle Japaner sagen, da ist nichts passiert. Aber natürlich, das ist jetzt auch 80, 90 Jahre her, also wie bei Deutschland.
Gab es denn mal offizielle Entschuldigungen dafür? So eine Aufarbeitung?
Da gab es mehrfach offizielle Entschuldigungen und Statements. Man muss auch sagen, dass die meisten Länder in Asien dann daraufhin auch die Beziehungen zu Japan normalisiert haben. Ausnahme sind Südkorea, wo es immer noch wieder zu Spannungen kommt deswegen, aber auch China, insbesondere China. Dafür gibt es auch einen Grund, und zwar die kommunistische Partei in China instrumentalisiert diese problematische Vergangenheit. Also bringt die Schuld immer und immer wieder auf.
Wir sind gleich zurück.
Es geht nicht um ein Produkt, es geht um das Gefühl. X-Bionic. Feel Supernatural. Entdecke jetzt kuratierte Angebote auf Premium-Wintersportgear wie unsere Baselayer Energy Accumulator, Heatloop oder Mighty Woo. unter x-bionic.com/nzz.
China instrumentalisiert diese Schuld. Katrin, wie zeigt sich das?
Das zeigt sich, sobald man in China mal den Fernseher anlässt. Also da werden zum Beispiel historische Serien gezeigt und immer sind die Japaner die Bösen. Also die guten Kommunisten, die kommunistische Armee kämpft gegen die bösen Japaner und es gelingt ihnen schließlich, die zu vertreiben und das Land zu befreien. Die Kommunisten stellen sich sozusagen als die Macht dar, die China befreit hat. Das stimmt so nicht ganz. Also eigentlich die wichtigen großen Schlachten haben damals die Nationalisten geführt, also auch gemeinsam mit den Kommunisten zum Teil. Und auch die Sowjetunion hat geholfen und die USA.
Also so ein bisschen ein Mythos, der da drauf beschworen wird.
Ja, aber es ist natürlich heute legitimiert, dass zu einem gewissen Grad auch die Herrschaft der kommunistischen Partei, dass sie sich so darstellen. Und es ist auch förderlich für den Nationalismus, oder? Also das ist eine Art der Ideologie, die gefördert wird, wenn man einen gemeinsamen Feind hat. Und deswegen ist es eigentlich ein Instrument. Also es nützt der kommunistischen Partei, wenn man Japan immer und immer wieder als Feinde, als die Bösen, auch heute noch darstellen kann. Mhm. Und dieser Hass, der zeigte sich früher dann auch in Demonstrationen. Also wenn es Meinungsverschiedenheiten gab, diplomatische Streits, Chinesen zum Teil auch auf die Straßen, haben chinesische Produkte boykottiert und so weiter. Mittlerweile zeigt sich das vor allem auf Social Media. Ja, diese anti-japanische Haltung und dieser Hass gegen die Japaner. Es gibt auch traurige Auswüchse. Also letztes Jahr kam es auch vermehrt zu Messerattacken gegen Schüler in japanischen Schulen in China. Mhm. Also offiziell geht China dann natürlich auch dagegen vor und diese Verbrechen wurden verurteilt und so weiter. Aber es zeigt halt, dass dieser Hass weiter geschürt wird und dass er auch sehr gewaltvolle, traurige Konsequenzen haben kann.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Ganze schauen, auf die Beziehungen zwischen China und Japan, die sehr kompliziert sind, würdest du sagen, ist das jetzt in den letzten paar Wochen ein neuer Tiefpunkt?
Ja, also ich glaube schon, dass die Beziehungen jetzt wieder an einem sehr, sehr kritischen Punkt sind. Aus chinesischer Sicht ist es auch, wie soll ich sagen, nicht nur aus Gründen der Legitimation ihrer Herrschaft, dass sie die Japaner als Feinde brandmarken, sondern auch, weil es um Taiwan geht. Und das ist wirklich ein rotes Tuch, also eine Linie, wo China Vehemenz demonstrieren möchte, auch um andere Länder davon abzuhalten, diese Linie zu überschreiten. Also wenn jetzt plötzlich andere Länder, zum Beispiel die Philippinen, auch sagen würden, auch wir würden in einem Krieg um Taiwan militärisch einschreiten und so, das möchte China unbedingt verhindern. Und es geht da im Großen auch um den Konflikt mit den USA natürlich. Mhm. Japan ist auch ein Allianzpartner der USA. Und auch deswegen, oder, möchte China ganz klar markieren, dass sie diese Aussage nicht dulden, oder?
Mhm. Und wie sieht's aus auf japanischer Seite? Wie ist man da oder wie geht man da mit diesem Tiefpunkt um?
Auf japanischer Seite möchte man sich schon um eine Entspannung bemühen. Also Japan hat auch dann umgehend einen hochrangigen Vertreter nach China geschickt, des Außenministeriums. Und Takaichi hat die Aussagen zwar nicht zurückgenommen, aber es ist jetzt schon zu hören, dass sie gesagt hat, dass sie diese Folgen nicht ganz abschätzen konnte von diesen Aussagen, dass sie das nicht nochmals bekräftigen wird in dieser Form.
Was müsste denn jetzt konkret passieren, damit diese komplizierte Beziehung wieder ein bisschen entschärft wird?
Ich glaube, vor allem auf chinesischer Seite müsste ein gewisser Wille und auch ein Zeichen da sein, dass man deeskalieren möchte, dass man doch Interesse hat an guten Beziehungen zum Nachbarland. Und es ist ja auch so, dass in China, also vor allem die Wirtschaft, eigentlich sehr angewiesen ist auf Handel mit Japan. Mhm. Auch in Japan, also China ist der größte Handelspartner. Und auch das Volk ist nicht interessiert an diesem diplomatischen Zwist. Es ist eigentlich vor allem die Regierung, die hier Härte demonstrieren möchte und der es auch zu nützen scheint, diesen Konflikt immer und immer wieder hochkochen zu lassen mit Japan.
Vielen Dank, Katrin, für deinen Besuch hier im Studio und für deine Einordnung.
Vielen Dank, Alice, dass ich hier sein durfte.
Immer wieder ein Vergnügen. Das war unser Akzent mit Asienredaktorin Katrin Büchenbacher. Und wenn ihr die Recherchen von Katrin zwischendurch auch mal lesen und nicht nur hören möchtet, dann empfehle ich euch ein NZZ-Probe-Abo. Das gibt's im Moment zum Spezialpreis. Und nochmal ein bisschen günstiger ist es, wenn ihr unter 30 Jahre alt seid. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Alice Grosjean. Schön, habt ihr zugehört und bis zum nächsten Mal.